HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn. Guten Tag. Happy New Year.
Wir dürfen den Menschen in unserem Land auch sagen, unsere Finanzen sind geordnet. Die Wirtschaft ist stark. Wir haben einen guten gesellschaftlichen Zusammenhalt und wir zeigen Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft.
Und dann sind eben postfaktische Äußerungen Lügen. Und dann kann man sie auch so nennen. Man muss das jetzt nicht weichspielen mit postfaktisch.
Die Weltgemeinschaft steht zusammen. Wir wissen, dass wir auf dem Weg sind, auf dem wir nicht mehr umkehren können, auch nicht umkehren dürfen, nämlich zu einer klimagasneutralen Gesellschaft. Happy New Year! Happy
New Year! Front and defeat!
Politischen Populismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und radikalen Extremismus benennen und besiegen. Dafür habe ich mein Leben lang gestanden.
Ich bin fest davon überzeugt, dass Europa die Lücke füllen muss, die die USA jetzt hinterlassen.
Was hier auffällt, ist, dass immer irgendwas weg muss und dann ist alles gut. Aber so ist es eben einfach nicht.
Acting with humility.
Mit Demut auftreten, ohne Arroganz, ohne irgendwem Lektionen zu erteilen, aber als Vermittler, als Katalysator agieren, als ehrlicher Makler und Brückenbauer und als Stimme für den Frieden.
Das Jahr 2016 ist vorbei und mit ihm sind glücklicherweise auch die vielen Rückblicke durch. Das fast einhellige Fazit war, das Jahr 2016 war ein schlechtes. Leider hat das Jahr 2017 genauso angefangen, wie das alte aufgehört hat. Dennoch gilt auch für das vergangene Jahr, was hoffentlich für das gerade begonnene auch gelten wird, es war nicht alles schlecht. Am ersten Werktag des neuen Jahres sollte man zwar besser vorausschauen und das alte hinter sich lassen, es sei denn, es gäbe da doch etwas, was man aus der Vergangenheit gerne mitnehmen würde in die nächste Zukunft und wir finden, das gibt es. Wo das Rettende wächst, die Suche nach der guten Nachricht. So haben wir den Tag in HR2 Kultur an diesem ersten Tag, an dem wir senden, in diesem neuen Jahr genannt. Fangen wir an mit einem Erfolg, der eigentlich noch wie ein Misserfolg aussah, während er gelang. Fangen wir an mit dem ganz großen Thema, dem Kampf gegen den selbstgemachten Klimawandel, der notwendig ein Kampf gegen die eigenen schlechten Gewohnheiten ist. Es war im November des gerade vergangenen Jahres, da empfing Marokko die Delegationen von fast 200 Ländern in Marrakesch zum Klimagipfel. Wenige Tage vor dem Gipfel hatten bereits 100 Staaten das Klimaabkommen von Paris ratifiziert und damit war der internationale Vertrag völkerrechtlich bindend in Kraft getreten. Alles sah sehr gut aus. Marrakesch würde ein Erfolg werden. Dann aber wurde der Ausgang der Wahl in den USA verkündet, während der Gipfel tagte. Der Sieger hieß Donald Trump, ein erklärter Gegner jedweder Energiewende und aller Maßnahmen gegen den Klimawandel. Und damit schien alles aus.
Es ist ein rabenschwarzer Tag für die internationale Klimapolitik. Der Ausgang der US-Wahlen wird auch dramatische Auswirkungen haben auf den weiteren Verhandlungsverlauf, aber nicht nur jetzt hier, sondern eben für die nächsten 20, 30 Jahre.
Das letzte Mal, als was Ähnliches passiert ist, als George W. Bush gewählt worden ist, ist die gesamte internationale Klimapolitik in einen Tiefschlaf gefallen für 10 Jahre. Das hat die internationale Klimapolitik 10 Jahre zurückgeworfen.
Die Stimmung im Keller, die Aussichten düster. Das war der Tenor vieler Beobachter und Experten auf dem Klimagipfel von Marrakesch nach den US-Wahlen vom 8. November. Trump und die Folgen. Sein Triumph galt vielen als Sieg der klimaschädlichen Kohle- und Erdölindustrie. Deshalb war es keineswegs ausgemacht, dass der Klimagipfel seine Arbeit an der Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens tatsächlich zum Erfolg führen würde. Doch Aziz Mekoar, Verhandlungsführer des Gastgeberlandes Marokko, beschwor den Geist von Paris.
You know, democracy is democracy and we have to respect that.
Demokratie ist Demokratie, das haben wir zu respektieren. Die Leute sind hier, um das Pariser Abkommen umzusetzen. Mir ist noch keiner untergekommen, der sagt, er hört jetzt auf zu arbeiten oder er macht eine Sightseeing-Tour. Jeder strengt sich noch mehr an. Und siehe da, mit China, dem derzeit größten Verschmutzer der Atmosphäre, trat unerwartet ein neuer Klima-Champion auf den Plan. Xi Ji, Chinas stellvertretender Delegationsleiter in Marrakesch, kündigte an, dass man beim Ausstoß von Treibhausgasen ganz fest auf die Bremse treten werde.
China is taking actions much stronger than before.
Geplante Kohlekraftwerke bleiben ungebaut. Städte und energieintensive Industrien wurden von Peking zum Abbau ihrer Emissionen verdonnert. Deutschlands Umweltministerin Barbara Hendricks sieht jetzt vor allem Europa in der Pflicht, mehr Verantwortung zu übernehmen.
Ich bin fest davon überzeugt, dass Europa die Lücke füllen muss, die die USA jetzt hinterlassen, sodass wir an der Seite von China genauso innovativ und ehrgeizig den Klimaschutz vorantreiben, wie es in den letzten anderthalb Jahren von China und den USA geschehen ist. geschehen ist.
Doch ohne die Industriemacht USA wird es schwierig, die Ziele von Paris zu erreichen und die Erderwärmung abzubremsen. Umso wichtiger wurde für Marrakesch die Ankündigung, von 48 zumeist ärmeren Staaten bis 2050 komplett auf fossile Energieträger zu verzichten. Damit sparten sie so viel an Treibhausgasen ein, wie Russland im Jahr ausstoße. Die Ankündigungen bekräftigten das Signal von Marrakesch. Trump hin oder her, wir halten fest am Klimaschutz jetzt erst recht. Bis heute haben schon mehr als 100 Staaten das Pariser Abkommen in nationales Recht umgewandelt. Wichtige Player wie die USA, noch unter Obama, und auch Deutschland haben in Marrakesch Klimaschutzpläne bis 2050 vorgelegt, so windelweich sie auch sein mögen. Schon bald müssen gemäß Pariser Abkommen alle anderen nachziehen. Und dann, auch dieser Pariser Beschluss hatte in Marrakesch Bestand, müssen die Pläne alle 5 Jahre auf den Prüfstand. Trotz Trump wurde das Rad des globalen Klimaschutzes in Marrakesch also zumindest nicht zurückgedreht. Wie immer war es ein zähes Ringen, wie so oft überzog der Gipfel den Zeitplan. Dennoch sagte Umweltministerin Hendricks nach der letzten langen Verhandlungsnacht, sei die Klimakonferenz ein Erfolg gewesen.
Die Weltgemeinschaft steht zusammen. Wir wissen, dass wir auf dem Weg sind, auf den wir nicht mehr umkehren können, auch nicht umkehren dürfen, nämlich zu einer klimagasneutralen Gesellschaft, die ja, wenn man das am Ende eines solchen langen Tages sagen darf, das Überleben unseres Planeten dann auch gewährleistet.
Stefan Ehlert über den Klimagipfel von Marrakesch, der Ende des vergangenen Jahres trotz der Wahl des Öl- und Kohlefreundes Trump zum US-Präsidenten zu einem Ergebnis kam und ein positives Zeichen setzen wollte und dann auch gesetzt hat. Christoph Bahls, Geschäftsführer der Umweltorganisation Germanwatch und für die Nichtregierungsorganisation Teilnehmer dieses Klimagipfels in Marrakesch im gerade vergangenen Jahr. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Schwind.
Die Weltgemeinschaft steht beisammen, hat die deutsche Umweltministerin gesagt, aber einer wird sich da sicher nicht mit dazustellen und das ist der nächste US-Präsident Donald Trump, der in 18 Tagen sein Amt antritt. Wir haben es gerade gehört, als George W. Bush US-Präsident wurde, fiel die Klimapolitik weltweit in ein Jahrzehnt dauernden Tiefschlaf. Warum soll das nicht wieder geschehen?
Also Marrakesch war tatsächlich ein Erfolg, weil fast alle 200 Staaten dort deutlich gemacht haben, dass sie die Umsetzung des Paris-Abkommens, das wenige Tage vor Marrakesch in Kraft getreten war, tatsächlich vorantreiben wollen, egal was eine neue US-Regierung machen wird. Und jetzt kann man sagen, naja, das kann man leicht sagen in so einer Trotzreaktion direkt am Anfang. Und wir müssen jetzt tatsächlich schauen, ob sich das in die Praxis umsetzen lässt von diesen anderen Ländern.
Klingt ein bisschen so, ihr USA, ihr werdet das noch merken, dass die Welt auch technologisch an euch vorbeizieht.
Ja, wir sehen im Moment, dass in den Schlüsselregionen der Welt die Klimawende in einem solchen Tempo vorangetrieben wird, dass es schwer vorstellbar ist, dass das wegen der US-Regierung zum Erlahmen kommt.
Sagen Sie also, Schlüsselregionen, welche meinen Sie?
Also zum Beispiel die großen Schwellenländer wie China und Indien, wo der größte Zuwachs an Kohlekraftwerken bisher erwartet worden ist. Und beide haben ihre Pläne für den Ausbau der Kohle deutlich zurückgefahren. In China gingen in den letzten Jahren etwa 70% aller Investitionen im Strombereich in den Bereich der erneuerbaren Energien hinein. Und in den beiden letzten Jahren, 2016 und 2015, wurde jeweils weniger Kohle verbrannt als im Jahr zuvor. In Indien stehen wir jetzt an der Schwelle, wo Sonnenenergie kostengünstiger als neue Kohlekraftwerke ist. Das hätte man vor wenigen Jahren noch nicht zu erhoffen gewagt und sehen von dem her auch im Investitionsverhalten, dass 2 von 3 der neu geplanten Kohlekraftwerke auf Eis gelegt werden. Auch im Verkehrsbereich sehen wir, dass der Umstieg auf Elektromobilität nun endlich weltweit in Schwung kommt und dass zum Beispiel bei dem Tesla Modell 3 das erste Auto dieses Konzerns für den Massenmarkt innerhalb von 3 Tagen fast 300.000 Bestellungen es gegeben hat.
Aber noch kein Auto.
Noch kein Auto, aber man sieht, wie groß jetzt, wo immer gesagt wurde, die Nachfrage ist nicht da der Menschen, wie groß die Nachfrage danach jetzt inzwischen dazu ist. Wir sehen, wie alle Autokonzerne darauf umsteigen und wie China jetzt sogar eine Quote dafür, wie viel Elektroautos, eine jährlich steigende Quote dafür, wie viele Elektroautos in den Markt reinkommen müssen, gesetzlich verankert hat. Das heißt, dieser Markt kommt jetzt auch weltweit in Gang. Und von dem her spricht vieles dafür, dass es eine ganz andere Situation ist als zu Zeiten des US-Präsidenten Bush, wo fossile Energien noch weit kostengünstiger waren als erneuerbare Energien.
Dann können wir doch mal auf den einstigen Umwelt- und Energie-Champion Deutschland gucken. Die Weltgemeinschaft steht beisammen, hat Barbara Hendricks gesagt, aber der ehemals große Vorreiter in Sachen Klimaschutz, nämlich wir, steht irgendwie abseits. Im Ranking abgeschlagen auf Platz 20 der klimafreundlichsten Länder. Alle Länder, die Sie eben auch aufgeführt haben, waren nicht in Europa. Warum stehen wir abseits?
Also in der Tat ist in Europa die Geschwindigkeit der Energiewende deutlich reduziert worden in den letzten Jahren. Die Zerrissenheit Europas, dass Länder wie Polen, auch andere mittel- und osteuropäische Staaten hier auf der Bremse stehen, aber auch, dass wir in Deutschland nicht mehr den Mut haben, mit der notwendigen Geschwindigkeit Dinge voranzutreiben, zum Beispiel auch den Netzausbau, der jetzt der größte Flaschenhals im Moment ist, um mit Erneuerbaren weiterzukommen. Das ist in der Tat im Moment ein Problem, aber es kommen jetzt in den nächsten Monaten große Bewährungsproben international und national für die deutsche Regierung. Es kommt der G20-Gipfel, wo 80% des CO2-Ausstoßes in diesen 20 Ländern stattfindet weltweit und der findet in Deutschland statt. Der nächste Klimagipfel findet in Deutschland statt und der findet genau dann in Deutschland statt, wenn die Koalitionsverhandlungen für die nächste Bundesregierung erwartet werden. Das heißt, wir hoffen, dass dann auch das Klimathema dementsprechend hoch auf der deutschen Agenda für eine neue deutsche Regierung positioniert werden kann.
Aber Sie glauben nicht, dass im Jahr der Bundestagswahl jemand den Ausstieg aus der Kohle in Deutschland vorantreibt, oder?
Wir sehen im Moment, dass in neue Kohlekraftwerke in Deutschland keiner mehr schon aus Kostengründen mehr investiert. Und wir erwarten, dass spätestens im Jahr nach der Bundestagswahl, das heißt in den Koalitionsvereinbarungen, tatsächlich dann auch ein langfristiger Rahmen für den Kohleausstieg geschaffen wird. Denn nur so kann dann auch die Alternativen für die Region, die Perspektiven, die man braucht, damit das nicht eine Deindustrialisierung, sondern eine Reindustrialisierung für die Regionen bedeutet, die davon betroffen sind, auf den Weg gebracht werden. Dafür braucht man langfristige, klare Rahmenbedingungen.
Und die glauben Sie werden dann geschaffen werden, weil es gar nicht anders sein kann? Also Sie sind da ein Zweckoptimist, scheint mir.
Nein, ich glaube, ich bin kein Zweckoptimist, sondern man muss sich die ökonomischen Fakten anschauen, dass wir die Steinkohle schon jetzt nicht mehr wettbewerbsfähig ist zu erneuerbaren Energien. Jedes Steinkohlekraftwerk hat in den letzten Jahren rote Zahlen und nicht schwarze Zahlen geschrieben. Und bei der Braunkohle sind wir nahe an diesem Punkt dran. Dort sind wir bei neueren Braunkohlekraftwerken noch nicht so weit. Aber es ist so, dass es sich nicht mehr lohnt, neue Braunkohlekraftwerke zu bauen. Und dieser Trend wird weitergehen.
Christoph Bahls, Geschäftsführer der Umweltorganisation Germanwatch. Recht herzlichen Dank für den Ausblick in das Jahr und in die Jahre, die darauf folgen. Wo das Rettende wächst, die Suche nach der guten Nachricht, der Tag in HR2 Kultur.
Alles in bester Ordnung, sagte der Arzt. Liegen Sie jetzt schön ruhig und entspannen Sie sich. Sie haben einen Sohn, einen Prachtjungen. Das verstehen Sie doch nicht, wahr? Einen Prachtjungen. Haben Sie ihn schon schreien hören? Der Arzt beugte sich vor und zog die Decke etwas höher über die Brust der Patientin. Sie brauchen sich wirklich nicht zu sorgen, sagte er freundlich. Ihr Baby ist ein durchaus normales Kind. Genau das hat man mir bei all den anderen auch gesagt. Aber ich habe sie alle verloren, Herr Doktor. In den letzten 18 Monaten habe ich 3 Kinder verloren. Sie dürfen mir also keine Vorwürfe machen, wenn ich jetzt ängstlich bin. 3? Dies ist mein 4. in 4 Jahren. Ich sehe sie heute noch vor mir. Gustavs Gesicht sehe ich so deutlich, als läge er neben mir im Bett. Gustav war ein wunderhübscher Junge, Herr Doktor. Aber er war immer krank. Es ist schrecklich, wenn sie immer krank sind und man ihnen nicht helfen kann. Ich weiß. Die Frau öffnete die Augen, um zu dem Arzt aufzublicken, und schloss sie dann wieder. Mein kleines Mädchen hieß Ida. Sie starb ein paar Tage vor Weihnachten. 4 Monate ist das erst her. Ida war 2 Jahre, Herr Doktor, und so schön, dass ich sie immerzu ansehen musste. Morgens zog ich sie an und dann ließ ich sie nicht aus den Augen, bis sie abends wohlbehalten im Bett lag. Ich lebte in ewiger Angst, dass dem Kind etwas zustoßen könnte. Gustav war gestorben, mein kleiner Otto auch, und sie war alles, was ich noch hatte. Manchmal stand ich nachts auf, schlich zu Ida hinüber und hielt mein Ohr dicht an ihren Mund, um mich zu vergewissern, dass sie atmete. Versuchen Sie auszuruhen, mahnte der Arzt und näherte sich dem Bett. Sie haben es nötig.
So beginnt eine Geschichte von Roald Dahl. Genesis und Katastrophe heißt sie. Erzählt wird das Schicksal eines Paares, das bisher alle Kinder verloren hat und das nun den wohl letzten Versuch gewagt hat, Nachkommen zu hinterlassen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Fortsetzung folgt. Wo das Rettende wächst, die Suche nach der guten Nachricht, so haben wir den Tag in H2 Kultur heute überschrieben. Unser erstes Beispiel einer guten Nachricht war der gelungene Klimagipfel des vergangenen Jahres, der von Christoph Bahls eben mit der Aussage gekrönt wurde, dass die Klimapolitik trotz Donald Trump voranschreiten werde. Ebenso unaufhaltsam wie der Klimawandel selbst. Und das, obwohl die Klimapolitik doch jahrelang als lahme Ente galt. Genauso wie die Vereinten Nationen, die durch die Selbstblockade im Sicherheitsrat sich selbst zuletzt ständig als Fehlkonstruktion vorführten. Nichts, gar nichts ging in Sachen Syrien, außer Morden, das geht immer. Der scheidende UN-Generalsekretär Ban Ki-moon hatte sich mächtig ins Zeug gelegt, hatte geschimpft und gestritten und ist doch gescheitert. Aber wie schon Hölderlin sagte, wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Und wo einer scheitert und die Finsternis nicht aufhalten kann, kommt als nächstes die Lichtgestalt, der Hoffnungsträger. In New York bei den Vereinten Nationen heißt er Antonio Guterres.
Pragmatischer Utopist. So haben sie den portugiesischen Sozialisten, gelernten Elektroingenieur, Berufspolitiker und Menschenfreund Antonio Guterres einmal genannt. Und dieser 67 Jahre alte Guterres, ein rhetorisch beschlagener Vollprofi, auf dem allzu glatten internationalen Parkett, weiß stets sehr genau, was die Welt, die ihn jetzt als Generalsekretär wählen soll, gerne hört. Entsprechend fiel bei seiner Bewerbung hier in New York auch die Beschreibung aus, wie er die Rolle eines UN-Generalsekretärs interpretieren will.
Acting with humility.
Mit Demut auftreten, ohne Arroganz, ohne irgendwem Lektionen zu erteilen, aber als Vermittler, als Katalysator agieren, als ehrlicher Makler und Brückenbauer und als Stimme für den Frieden. Niemand mochte da widersprechen. Die 193 Nationen schienen beeindruckt Antonio Guterres. 10 Jahre war er UN-Hochkommissar für Flüchtlinge. Er kennt die UN und die UN kennt ihn. Er hat das Elend gesehen und erlebt, darunter gelitten, hilflos zu sein, angewiesen auf eine Politik, die, so sagt er, am Ende die Lösung für jede humanitäre Katastrophe finden müsse. Ich hatte die Chance, den Ärmsten der Armen zu dienen, ein Privileg, aber auch ein furchtbarer Frust, weil es keine Lösung für das Leid der Flüchtlinge gab. Die muss stets die Politik liefern. Über 60 Millionen Flüchtlinge auf der Welt. Ein künftiger UN-Generalsekretär, der 10 Jahre an vorderster Front diesen Menschen helfen wollte. Guterres selbst fand und findet, der beste Job, die Ursachen allen menschlichen Leids zu bekämpfen, sei der, den er haben will, der Job als UN-Generalsekretär.
The best place to address the root cause of human suffering is at the center of the UN system. And that's why I am a candidate for Secretary General.
Deshalb sei er Kandidat geworden. Menschenrechtler jubeln schon jetzt. Dieser Guterres, sagt Simon Adams von der Organisation Responsibility to Protect, eine fantastische Lösung für die Welt und die Menschenrechte. Er hat keine Angst, sich den Mächtigen entgegenzustellen, eine eher seltene Qualität für einen UN-Generalsekretär. Als junger Mann hat er in der katholischen Studentenbewegung damals in den Slums von Lissabon helfen und Demut gelernt. Als UN-Generalsekretär will er nach eigenen Worten den Populisten und Rassisten dieser Welt jetzt diese Demut lehren.
Confront and defeat.
Politischen Populismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und radikalen Extremismus benennen und besiegen. Dafür habe ich mein Leben lang gestanden. Er war Vorsitzender der Sozialistischen Internationale, hat als UN-Flüchtlingskommissar Unternehmen wie Microsoft und Nike als Großspender eingeworben. Dass die Weltgemeinschaft nach 8 Männern eigentlich eine Frau an der Spitze sehen wollte, er reagierte auf seine Art. Er sei ja erkennbar keine Frau, aber er werde die Hälfte aller Spitzenpositionen mit Frauen besetzen, versprach er. Ab dem 1. Januar muss der Mann, der privat gern Opern hört, jetzt liefern. Aber eines hat er der Weltgemeinschaft auch mit auf den Weg gegeben. Der UN-Generalsekretär sei ja vieles, aber nicht der Oberbefehlshaber der Vereinten Nationen. Alle UN-Gremien müssen künftig besser kooperieren als bisher. Der sich zuletzt stets selbst blockierende Sicherheitsrat wird auch das mit Interesse gehört haben. Die nächsten 5 Jahre der Vereinten Nationen versprechen spannend zu werden.
Georg Schwarte war das aus New York. Johannes Fawig, Professor für internationale Beziehungen an der Martin-Luther-Universität Halle und Mitautor eines Buches über die Reform der Vereinten Nationen. Guten Tag.
Hallo, Herr Schwinn.
Sie haben eine gute Weile vor der Wahl von Antonio Guterres zum Generalsekretär der Vereinten Nationen schon mal gesagt, Sie wünschten sich an dieser Stelle eine Mischung aus Kofi Annan, der eine starke Führungsfigur war, und dem umsichtigen diplomatischen Ban Ki-moon. Ihr Wunsch dürfte in Erfüllung gegangen sein, denn Antonio Guterres ist doch genau diese Mischung, oder?
Ja, durchaus. Deswegen finde ich auch, dass wir das als eine gute Nachricht bezeichnen können, dass er jetzt Generalsekretär ist. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen steht immer ein bisschen in dem Spannungsfeld zwischen General und Sekretär. Stimmt. Und ich glaube, er muss jetzt da wirklich in der Mitte sich positionieren. Es wurde vorhin in dem Beitrag gesagt, er solle sich mit den Mächtigen anlegen. Ich glaube, das wäre der völlig falsche Ansatz. Er muss mit den Mächtigen arbeiten. Er muss wirklich vermitteln, Initiative ergreifen, aber doch geschmeidig sein. Und ich glaube, das kann er sehr gut. Er war nicht nur lange in den Vereinten Nationen selber, sondern eben auch Regierungschef in Portugal. Im Übrigen der erste Generalsekretär, der Regierungserfahrung hat in einem Staat. Kurzum, ich glaube, er wird seinen Job gut machen und die Vereinten Nationen im Spiel der internationalen Politik halten können.
Wir haben zum Jahresende 2016 hin, ich habe das schon erwähnt, die UNO in kompletter Selbstblockade erlebt. In Syrien wurde immer weiter getötet und der Sicherheitsrat war nicht in der Lage, irgendetwas zu tun, eben wegen Selbstblockade. So etwas kann aber auch kein Guterres ändern, oder?
Nein, die Erwartungen sollten wirklich nicht zu hoch sein, wenn der Sicherheitsrat blockiert ist, wenn die mächtigen Mitgliedstaaten und ihre Interessen kein Handeln zulassen, dann wird der Generalsekretär keine Rolle spielen können. Er kann aber dazu beitragen, einen Konsens zu organisieren. Und da ist, glaube ich, die weltpolitische Großwetterlage, wenn Sie so wollen, jetzt nach den Wahlen in den USA und der Annäherung zwischen Russland und den USA durchaus günstiger. Und ich denke, er wird diese Initiative durchaus für einen Frieden unter anderem in Syrien und in anderen Staaten nutzen können.
Aber das ist das, was Sie an Hoffnung haben. Das hat nichts mit Guterres zu tun, sondern auch damit, dass sich die weltpolitische, geopolitische Lage ein bisschen verändert.
Richtig. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen ist kein eigener Akteur. Er kann nur Interessen zueinander führen. Das ist aber nicht wenig. Und diese Rolle muss er jetzt geschickt spielen. Wenn es aber keinen Konsens zwischen den Großmächten geben wird weiterhin, dann kann er einfach nichts machen. Insofern sollten wir nicht die Vereinten Nationen und auch nicht den Generalsekretär jetzt mit hohen Erwartungen überschütten, sondern nüchtern gucken, was man denn besser machen kann. Und da gibt es eine ganze Menge und er wird das als Vollprofi, glaube ich, maximal nutzen, diese Möglichkeiten.
Muss man dazu nicht auch trotzdem etwas reformieren an der UNO, an dem, wie sie aufgestellt ist, wie sie systematisch vorgehen kann und wie sie ihre Statuten sind?
Ja, da gibt es eine ganze lange Liste an Reformen, Ideen und Vorschlägen. Das wird seit vielen Jahren diskutiert. Guterres selber hat in der Vorstellungsrede in der Generalversammlung gesagt, dass er die Reform der Vereinten Nationen als Daueraufgabe versteht. Und daraus könnte man auch lesen, dass es keinen gordischen Knoten gibt, den man nur durchschlagen muss mit einem politischen Kraftakt, sondern dass man Reformen so anlegen muss, dass man ständig das besser macht, was man eigentlich machen will. Aber die großen Reformbaustellen, wie etwa die Neuzusammensetzung des Sicherheitsrates oder die Abschaffung des Vetorechtes, die kann man als sozusagen Stratege gut fordern, aber die politischen Interessen sind eben nicht so, dass das möglich wäre. Das heißt, wir werden mit den Vereinten Nationen weiter leben müssen, wie sie sind. Das ist nicht perfekt, aber es gibt auch keine besseren Alternativen dazu.
Sie sehen also Guterres so ein bisschen als Mahlspeaker. Das ist das Gerät, was die Seeleute haben, wenn sich ein Knoten ganz festgezogen hat, um mit dem Gerät ein bisschen auflösen zu können.
Wenn Sie das sagen, als Hesse, der glaube ich nicht am Meer liegt, dann will ich das gerne akzeptieren. Das kann man glaube ich durchaus so sagen. Ja.
Sie haben ja ein Buch geschrieben über die Reformbemühungen und die Reformfähigkeit der UNO. Aber das Kernproblem dieser UNO, das ist der schon angesprochene Sicherheitsrat. Und der kann gegen jede Reform ein Veto einlegen. Also geht eigentlich daran nichts vorbei, oder?
In vielen Fragen der internationalen Sicherheitspolitik ist das so. Und das ist ein bisschen so, als wenn man den Frosch fragt, ob man seinen Gartenteich austrocknet. Der Frosch wird sagen, nein, das wollen wir nicht. Und der Frosch sind gewissermaßen die Staaten, die ein Vetorecht haben. Man kann die UNO im Sicherheitsrat nur reformieren, wenn die Staaten, die ein Vetorecht haben, zustimmen. Das werden sie nicht tun. Aber die Vereinten Nationen sind mehr als der Sicherheitsrat. Sie haben vorhin schon über Klimapolitik gesprochen. Wir könnten auch über Entwicklungspolitik, über Menschenrechte, über globale ökonomische Fragen sprechen. In all diesen Themen haben die Vereinten Nationen was beizutragen. Insofern würde ich nicht nur auf den Sicherheitsrat gucken. Der ist natürlich für das internationale Image der Vereinten Nationen sehr wichtig. Und da haben wir viel Schlechtes erlebt in den vergangenen Jahren, aber die Vereinten Nationen sind mehr als der Sicherheitsrat, das muss man deutlich sagen.
Und das heißt, ein Guterres kann, jetzt mal abgesehen vom Sicherheitsrat, auch einiges reißen?
Ganz gewiss, er ist sozusagen der Chef von ungefähr 40.000 UN-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und da gibt es schon eine geballte Manpower, die man für viele Fragen der internationalen Politik nutzbar machen kann. Und die UNO hat mehr als 10 Milliarden Dollar im Jahr zur Verfügung. Das heißt, man kann eine ganze Menge machen, von der Flüchtlingspolitik über die Umweltpolitik bis hin zu vielen Detailfragen in der internationalen Politik, wo die Vereinten Nationen eine wichtige Rolle spielen können.
Johannes Fahrweg, Professor für internationale Beziehungen an der Martin-Luther-Universität Halle, und recht herzlichen Dank, dass Sie ins Studio in Berlin gegangen sind. Wo das Rettende wächst, die Suche nach der guten Nachricht, der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit Roald Dahls Geschichte von der schwierigen Geburt und der Mutter, die schon gar nicht mehr hoffen möchte, dass ihr Kind lebensfähig sein wird.
Das Gesicht der Frau war weiß wie ausgeblutet, um Mund und Nase lag ein leichter, bräunlich-grauer Schatten und die Haarsträhnen, die ihr in die Stirn hingen, klebten an der schweißfeuchten Haut. Als sie starb, ich war wieder schwanger, als es passierte, Herr Doktor, das Neue war schon fast 5 Monate unterwegs, als Ida starb. Ich will nicht, schrie ich nach der Beerdigung, ich will es nicht haben. Ich habe genug Kinder begraben. Und mein Mann? Er schlenderte mit einem großen Glas Bier in der Hand zwischen den Gästen herum. Mein Mann drehte sich um und sagte, ich habe eine Überraschung für dich, Clara, eine gute Nachricht. Können Sie sich das vorstellen, Herr Doktor? Unser drittes Kind war kaum unter der Erde und er steht da mit einem Glas Bier in der Hand und sagt, er habe eine gute Nachricht. Heute bin ich nach Braunau versetzt worden, erzählte er. Du kannst gleich die Koffer packen. Wird ein neuer Anfang für dich werden, Clara, setzte er hinzu. Ein neuer Ort und ein neuer Doktor. Wissen Sie, was mein Mann bei Ottos Geburt gesagt hat, Herr Doktor? Er kam ins Zimmer, beugte sich über die Wiege, in der Otto lag, und rief aus, warum müssen alle meine Kinder so klein und schwächlich sein? Das hat er gewiss nicht gesagt. Doch, und dann steckte er den Kopf in Ottos Wiege, als wollte er ein winziges Insekt untersuchen und brummte, ich frage mich bloß, warum sie nicht etwas ansehnlicher sein können. Das ist alles, was ich wissen möchte. 3 Tage darauf war Otto tot. Wir haben ihn schnell noch am 3. Tag getauft und an demselben Abend starb er. Und dann starb Gustav und dann starb Ida. Alle starben sie, Herr Doktor. Und plötzlich war das ganze Haus leer. Denken Sie jetzt nicht daran. Ist dieses sehr klein? Es ist ein ganz normales Kind, aber klein, nicht wahr? Nun, besonders groß ist es nicht, aber gerade solche Kinder sind meistens sehr widerstandsfähig. Und stellen Sie sich nur vor, Frau Hitler, nächstes Jahr um diese Zeit wird der Junge schon gehen lernen. Ist das nicht ein hübscher Gedanke? Haben Sie denn schon einen Namen für ihn? Einen Namen? Ich weiß nicht, jedenfalls nicht genau. Ich glaube, mein Mann hat gesagt, wenn es ein Junge wäre, sollte er Adolphus heißen. Dann würde er also Adolf genannt werden. Ja, mein Mann liebt den Namen, weil Adolf so schön wie Alois klingt. Mein Mann heißt Alois.
Womit wir dann auch wissen, um wen es hier geht in Roald Dahls Genesis und Katastrophe. In 18 Tagen wird in den USA ein neuer Präsident vereidigt. Der US-Präsident gilt noch immer als der mächtigste Mann der Welt und er heißt dann Donald Trump. Das ist die schlechte Nachricht, zumindest für die Mehrheit der Menschen außerhalb der USA, dem Wahlergebnis in absoluten Stimmen nach auch für die knappe Mehrheit der US-Amerikaner. Aber so ist es halt, das Wahlsystem in den USA. Es gibt also ziemlich viele Menschen, die Trump gerne woanders hätten als im Weißen Haus und für die gibt es eine Verhalten gute Nachricht. Das könnte auch so kommen, dass Donald Trump nicht lange US-Präsident bleibt. Aus Washington, Andreas Horchler.
Diese Wahl entscheidet darüber, ob wir von einer korrupten politischen Klasse oder vom Volk regiert werden, schwor Trump seine Anhänger im Wahlkampf ein, wieder und wieder.
This election will decide whether we're ruled by a corrupt political class or whether we are ruled by yourselves, the people.
Nun gehört Donald Trump zur politischen Klasse. Seine Gegner werfen ihm Korruption und unauflösbare Interessenkonflikte vor. 2 der wenigen, die den Wahlausgang korrekt vorhergesagt hatten, waren Dokumentarfilmer Michael Moore und der Washingtoner Historiker Alan Lichtman. Nun meinen beide, dass sich der neu gewählte Präsident möglicherweise nicht lange halten können wird.
Absolutely impeached, resigned.
Alan Lichtman.
Donald Trump ist sein ganzes Leben lang ziemlich lose und ungestüm mit dem Gesetz umgegangen. Eine Lichtman-Regel der Politik ist, sie bekommen, was sie sehen. Also wird sich dieses Verhalten in der Präsidentschaft fortsetzen. Zweitens, er bringt das Potenzial für einen enormen Konflikt zwischen privaten Geschäftsinteressen und nationaler Sicherheit mit sich. Denn er hat die Unternehmen an seine Kinder übergeben, also alles in der Familie belassen. Es ist nicht einmal in der Nähe einer treuhänderischen Lösung. Drittens, Republikaner im Kongress wissen, dass Donald Trump unberechenbar und unkontrollierbar ist. Republikaner mögen aber Kontrolle. Wäre es nicht ein Traum für Sie, Mike Pence als Präsidenten zu haben, einen berechenbaren, durchschnittlichen Konservativen?
Auch Michael Moore ist sicher, Trump wird Probleme bekommen und zwar schnell. Er ist zu unberechenbar, zu dünnhäutig, zu politisch unerfahren, um das Land 4 Jahre lang regieren zu können. Wie Trump genau zu Fall kommen könnte, weiß Moore nicht. Dies wird passieren und deshalb werden wir keine 4 Jahre Donald J. Trump erleiden müssen. Er hat keine Ideologie, bis auf die Ideologie von Donald Trump. Wenn Sie einen solchen Narzissten haben, dann wird er möglicherweise ohne Absicht Gesetze brechen. Er wird Gesetze brechen. Dürfen künftige Staatsgäste im Washingtoner Trump-Hotel übernachten? Haben Schulden Trumps etwa bei der Deutschen Bank Einfluss auf seine Außenpolitik? 2 der vielen Fragen, die von Kritikern aufgeworfen wurden. Es reicht nicht, wenn der kommende Präsident seine Kinder als Geschäftsführer einsetzt, kritisiert zum Beispiel Senatorin Elizabeth Warren. Alle Trump-Unternehmen gehören während seiner Amtszeit in eine Stiftung. Die Demokraten befinden sich mit ihren Wunschträumen eines Amtsenthebungsverfahrens im frühen Stadium einer Trump-bedingten Geistesstörung, amüsiert sich dagegen Byron York vom konservativen Washington Examiner.
Well, I think they have kind of early onset Trump derangement syndrome.
Bei Andrew Johnson und Bill Clinton funktionierte es nicht. Richard Nixon trat zurück, bevor er einem Amtsenthebungsverfahren zum Opfer fallen konnte. Dieses Impeachment ist in Artikel 2, Abschnitt 4 der US-Verfassung geregelt. Der Präsident, der Vizepräsident und alle Zivilbeamten der Vereinigten Staaten werden ihres Amtes dann enthoben, wenn sie wegen Verrats, Bestechung oder anderer Verbrechen und Vergehen unter Amtsanklage gestellt und für schuldig befunden worden sind. Der Nachweis von Verrat, Bestechung und Verbrechen dürfte schwerfallen. Dazu kommt die politische Hürde. Republikaner stellen die Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses, die ein Amtsenthebungsverfahren in die Wege leiten könnten. Trump gewann die Wahl für die Republikanische Partei. Der investigative Journalist und Trump-Biograf David K. Johnston hat keinen Zweifel. Nachdem er den Aufstieg Trumps jahrzehntelang begleitet hat, den künftigen Präsidenten und dessen Umfeld bestens kennengelernt hat, kommt er zu dem Schluss, er ist ein wandelnder Interessenkonflikt.
He in fact is a walking conflict of interest.
Übrigens, im Jahr 2014 hatte Donald Trump Barack Obama ins Visier genommen und im Kurznachrichtendienst Twitter gefragt, ist es eigentlich möglich, einen Präsidenten wegen totaler Inkompetenz des Amtes zu entheben?
Andreas Horchler über die Zukunft des Präsidenten Donald Trump, der es noch gar nicht ist, die von einem Amtsenthebungsverfahren geprägt sein könnte. Christian Lammert am John F. Kennedy Institut der Freien Universität Berlin und an der Goethe-Uni Frankfurt, der Professor für die Innenpolitik der USA. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Schwinn.
Wie realistisch ist denn eine Amtsenthebung Trumps? Oder fangen wir mal mit einer Vorfrage zu dieser Frage an. Wenn man eines anstrengen würde, dieses Impeachment-Verfahren, könnte schon das eine Taktik sein, die Donald Trump am Regieren hindert oder dabei zumindest behindert?
Ja, natürlich. Das haben wir beim letzten Amtsenthebungsverfahren und in der zweiten Amtszeit von Bill Clinton gesehen, wo die Republikaner dieses Verfahren auch genutzt haben, um eben die Regierungsgeschäfte zu blockieren und den ganzen Regierungsprozess da so ein bisschen Sand ins Getriebe zu steuern. Und ich glaube, das wäre auch hier der Fall, dass man halt versucht, und wir sehen das ja jetzt schon, dass Obama momentan überall noch Gesetze erlässt, um es später Trump schwieriger zu machen, zu regieren, dass dann auch die Strategie der Demokraten eventuell wäre, auch hier Unruhe zu stiften, damit Trump kaum regieren kann.
Das ist die Strategie der leerlaufenden Räder. Ist aber auch das, was Obama jetzt macht, eigentlich schon ziemlich ungewöhnlich. Denn normalerweise fragt der noch amtierende Präsident den gewählten nächsten Präsidenten, wenn er wichtige Entscheidungen fällt, oder?
Ja, absolut. Also gerade diese Übergangsphase, die Transitionsphase von einem Präsident zum anderen, ist eigentlich das Kernstück auch der amerikanischen Demokratie, worauf die Bürger sehr stolz sind, dass das immer so friedlich funktioniert. Friedlich funktioniert jetzt auch noch, zumindest alles in den demokratischen nach den demokratischen Grundregeln. Aber das, was wir momentan sehen, was Obama macht und auch die Streitigkeiten zwischen den beiden Administrationen, das hat seit ewigen Zeiten in den USA nicht gegeben.
Und dann kommt jetzt die eigentliche Frage, wie realistisch wäre denn eine tatsächliche Amtsenthebung? Was müsste denn dazu geschehen?
Na, erstmal müsste Trump irgendwas machen, und das war ja im Bericht von Andreas Heuchler schon angesprochen, dass es zu einem Amtsenthebungsverfahren kommen kann. Dafür müssen aber auch viele Republikaner diese Initiative unterstützen, weil es ist im Kongress Die Kammer des Repräsentantenhauses würde dieses Verfahren einleiten. Dafür langt noch eine einfache Mehrheit.
Also dafür reichen die Demokraten.
Ja, die Demokraten nicht ganz. Auch da braucht man noch ein paar Republikaner, aber nicht so viele. Das könnte man vielleicht hinkriegen. Das ganze Verfahren wird dann aber organisiert vom Senat. Und da brauchen sie eine Dreiviertelmehrheit im Ende. Und das ist schon eine ziemlich hohe Zahl von Senatoren, die für so eine Amtsenthebung stimmen würden. Und wenn man sich die Geschichte der USA anguckt, das wurde ja schon angesprochen, zweimal wurde es versucht bislang nur, zweimal ist es gescheitert. Bei Nixon hätte es wohl funktioniert. Aber die Hürde ist ziemlich hoch und da müsste Trump wirklich schon was gemacht haben, was sehr, sehr schwerwiegend ist.
Aber eben wurde angesprochen von dem Historiker Lichtman in dem Beitrag, dass viele Republikaner sich eigentlich den Vize als Präsidenten wünschen könnten, nämlich Mike Pence. Mit dem könnten sie besser leben als mit Trump.
Ja, das stimmt schon. Also Mike Pence ist in der Republikanischen Partei im Gegensatz zu Trump angesehener. Er ist vernetzter. Ihn kennt man. Man kennt, welches Programm hinter Pence steht. Das mag man nicht teilen, aber das ist eine verlässliche politische Orientierung für die Republikanische Partei. Und das ist Donald Trump eben nicht. Gerade im außenpolitischen Bereich weiß man überhaupt nicht, welche Linie er verfolgen wird. Er hat im Wahlkampf immer sehr isolationistisch argumentiert. Seine Position gegenüber Russland ist ganz anders als das von vielen republikanischen Senatoren gerade erwartet wird. Also hier gibt es einen großen Interessenkonflikt zwischen den Republikanern und Donald Trump. Und da könnte es schon eine Motivation sein für die Republikaner zu sagen, okay, dann können wir ihn vielleicht doch hier noch jetzt verhindern oder zumindest wieder entfernen, kurz nachdem er sein Amt angetreten hat. Und dann können wir mal mit Mike Pence vielleicht besser zusammenarbeiten.
Das Wunschdenken könnte dann auch ein deutsches oder europäisches sein. Das genuine Interesse Deutschlands und Europas wäre ja auch keine sich abschottende USA. Und eine wieder kritiklose Wiederannäherung an Russland würde vielleicht zur Entspannung beitragen. Aber mit einem einfachen Schmusekurs wäre es für uns ja wohl auch nicht getan.
Nee, also Donald Trump ist absolut nicht berechenbar und das macht es auch für Deutschland oder Europa ganz schwierig. Wie geht man mit so einem amerikanischen Präsidenten um, der jeden Morgen, wenn er aufsteht, wieder eine andere außenpolitische Meinung vertritt? Das ist keine Grundlage für internationale Politik. Hier wäre Mike Pence vielleicht nicht, wenn man sich seine Inhalte anguckt, ein unbedingt leichterer Partner, weil auch da viele Interessendivergenzen sind. Aber man weiß wenigstens, wen man dann im Amt hat, mit wem man verhandelt und mit welchen Positionen man rechnen muss.
Professor für die Innenpolitik der USA in Berlin und Frankfurt, Christian Lammert, recht herzlichen Dank. Claudia Sauter macht jetzt weiter und zwar mit einem Beitrag, wo wir mal vor die eigene Haustür schauen, dahin, wo man bekanntlich zuerst kehren soll. Wir fragen, wie steht es um unser Deutschland? Schlecht scheint es, wenn man dem Chor der Missmutigen und Wütenden zuhört, deren eine Hälfte ständig wiederholt, Merkel muss weg, während die andere Hälfte den Untergang der Demokratie beschwört. Wie steht es also um uns? Ist es wirklich so schlecht bestellt? Ist das Glas halb leer oder ist es vielleicht doch eher halb voll?
Ein paar Beobachtungen und Meldungen aus der Silvesternacht. In Köln feiern zigtausende friedlich den Jahreswechsel. Und viele bedanken sich im Internet bei den Polizistinnen und Polizisten, die für ihre Sicherheit gesorgt haben. In den Himmel über Berlin feuerten die Hauptstädter mit bunten Raketen eine Botschaft, die man als trotziges »Jetzt erst recht« deuten kann. Auch hier waren die Polizisten gefordert, aber niemand beklagte sich über Kontrollen vor dem Brandenburger Tor. Jeder versteht, dass der Terror auch um Deutschland keinen Bogen macht. Und trotzdem ließ sich keiner den Spaß verderben. Wir passen uns eben neuen Realitäten an, im Alltag, in den politischen Debatten, im Nachdenken darüber, wen wir bei der Bundestagswahl wählen. Wir passen uns ja auch im Streit um die Zuwanderung der Realität an. Unser Blick auf Flüchtlinge und illegale Migranten ist seit Herbst vergangenen Jahres etwas nüchterner geworden und etwas weniger blauäugig. Gleichzeitig verteidigt immer noch eine Mehrheit der Deutschen Offenheit und Hilfsbereitschaft. Ja, der Ton ist schärfer geworden. Nicht nur in der politischen Debatte, auch im persönlichen Umfeld. Aber erstmals seit vielen Jahren sind wir gefordert, zu definieren, in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Welche Werte sind uns wichtig? In welchem Spannungsverhältnis stehen Freiheit und Sicherheit? Vor allem über Letzteres mussten wir seit den Tagen des Terrorismus der Roten Armee-Fraktion nicht streiten. Jetzt schon. Ist das ein Grund für kollektive Depression, für nationale Hysterie? Im Internet findet man diese Stimmungen, Aber es ist eine Minderheit, die ihre Wut artikuliert. Leider wird von uns Medienmenschen jeder verbale Irrläufer und Ausrutscher ins Rampenlicht gezerrt und damit verstärkt. Das finde ich gefährlich. Es negiert nämlich die Beobachtung, die man an Silvester in Deutschland machen konnte. Es gibt genug Menschen, die sich weder ihren Spaß noch ihr staatsbürgerliches Selbstbewusstsein nehmen lassen. Und erst recht nicht die Lust an der Auseinandersetzung um den richtigen Kurs. Das ist die gute Nachricht für 2017. Wir sind eine erwachsene Gesellschaft. Wir können Konflikte aushalten. Wir können Andersdenkende ertragen, auch wenn es schwerfällt. Es gibt jenseits der deutschen Grenze so viele Länder, wo das nicht so ist.
Professor Reinhard Merkel, Rechtsphilosoph an der Universität Hamburg, dort am Telefon. Guten Tag.
Guten Tag.
Es gibt seit einer Weile eine Initiative, die Diskussionen darüber anzetteln und veranstalten will und es auch schon getan hat, in welchem Land wir leben und leben wollen. Eigentlich das, was Claudia Salter eben auch gesagt hat. Die Initiative Offene Gesellschaft. Wenn man auf deren Homepage im Internet geht, dann öffnet sich ein Pop-up-Fenster mit der Überschrift Willkommen bei der Mehrheit. Das heißt, die Menschen, die unsere offene Gesellschaft nicht drangeben wollen, die sind in der Mehrheit noch. Aber hilft das, sich zu versichern, dass die Demokraten noch in der Mehrheit sind, oder muss man nicht mehr tun?
Naja, zunächst ist es ganz gut, wenn man sich des Umstands versichert, dass die Demokraten bei uns in der Mehrheit sind. Aber angesichts sozusagen bestimmter Tendenzen der Erosion an bestimmten Elementen, die zur liberalen, rechtsstaatlichen Demokratie gehören, müssen wir die Diskussion über diese einzelnen Punkte aufnehmen. In diesem Sinne finde ich das gut, was Sie jetzt eben angedeutet haben, die Initiative, die sich da organisiert hat. Wir haben aber tatsächlich auch eine Pflicht, jetzt diese Probleme zu benennen und öffentlich zu diskutieren.
Also das heißt, die Probleme benennen, die sonst wir den anderen überlassen, die eben keine Demokraten sind. Das meinen Sie?
Ja, vor allem das meine ich, aber schon auch sozusagen das Defizit, dass wir eigentlich zu lange nach Beginn des Zustroms von Migranten in dieses Land uns das Diskussionsdefizit uns geleistet haben. Das müssen wir beenden. Wir müssen beginnen, nicht nur, weil die Themen sonst von den falschen Leuten besetzt werden, sondern weil wir uns selber verständigen müssen, miteinander über das, was jetzt geboten ist, was notwendig ist, wie die Aufgaben aussehen und wo bestimmte Grenzen gegebenenfalls unserer Möglichkeiten liegen.
Das heißt, wir wollen in einer offenen Gesellschaft mit Bürgerrechten und sozialer Absicherung leben, aber diese offene, demokratisch verfasste Gesellschaft ist keine Selbstverständlichkeit. Sie muss verteidigt und eingefordert werden und auch denen klargemacht werden, die gekommen sind.
Ja, wir reden tatsächlich jetzt von einer offenen Gesellschaft in einem doppelten Sinn. Zunächst einmal die tradierte Bedeutung des Begriffs ist eine normativ offene, eine liberale Gesellschaft, eine freiheitliche Gesellschaft im Inneren. Wir reden aber jetzt zweitens auch von der Frage der Grenzen, und zwar der ganz manifesten Grenzen des Territoriums, das auf dem diese Gesellschaft lebt. Das ist das Problem der sogenannten Migrationskrise. Und natürlich müssen wir jetzt über die Frage reden, ob intern die liberale, offene, freiheitliche Gesellschaft garantiert werden kann, wenn der Zustrom von sehr vielen Menschen von außerhalb und aus anderen Kulturen nicht kontrollierbar ist. Das wäre nämlich nicht der Fall. Dann wäre die innere Freiheit nicht mehr zu garantieren. Der Staat könnte seine rechtsstaatlichen wie seine sozialstaatlichen Aufgaben nicht wahrnehmen, wenn er sich keine Klarheit darüber verschafft, wer in seinen Grenzen ist.
Vielleicht ist es deshalb ganz gut, dass seit gestern Malta die Präsidentschaft in der EU übernommen hat, ein Staat, der direkt im Flüchtlingsstrom liegt und das Thema wahrscheinlich wieder auf die Agenda setzen wird und eine Lösung dafür verlangt. Denn das, was Sie meinen, ist ja nicht in Deutschland zu machen.
Ja, da ist etwas dran. Natürlich betrifft das die ganze EU und betrifft nicht nur die EU, betrifft eine ganze Menge von Ländern. Wir können das nicht alleine lösen. Wir müssen uns aber klar darüber sein, dass es gibt eine, wenn Sie mich das zwischendrin mal sagen lassen, es gibt eine philosophische Diskussion über die Frage, ob es nicht ein Menschenrecht gibt auf offene Grenzen überall in der Welt. Mhm. Das mag man in philosophischen Seminaren diskutieren, aber das für politisch machbar zu halten, ist naiv. Und es ist zweitens insofern naiv, als ich vorhin schon angedeutet habe, dass der Rechtsstaat im Inneren seine Liberalität und Freiheit nicht gewährleisten kann, wenn er nicht weiß, wer über seine Grenzen auf sein Territorium kommt. Das ist eine gewaltige Aufgabe. Wir sollten sie nicht unterschätzen. Wir sollten auch nicht so tun, als könne das alles mit den Mitteln, die wir bisher für normal gehalten haben, bewältigt werden. Jedenfalls haben wir jetzt eine Aufgabe, die Diskussion zu führen.
Das wäre das, was als nächstes passieren müsste, dringend passieren müsste, weil das die ganze Zeit daran genau gehapert hat. Wir haben ja auch gerade im vorletzten Jahr und auch im letzten Jahr ganz viel mit Bewältigung zu tun gehabt, auch technischer Bewältigung des Zustroms. Jetzt müssen wir uns darüber unterhalten. Das ist das, was Sie meinen, wie wir damit wirklich umgehen wollen.
Richtig. Also wir haben natürlich ein Problem sozusagen der inneren sozialen Gerechtigkeit in der Verteilung der Lasten, die damit verbunden sind. Das sind nicht nur finanzielle Lasten, also mit dem Zustrom von Migranten meine ich, das sind auch Lasten sozusagen der wohnortgebundenen Lebensqualität. Hm. Es lebt sich anders in Duisburg-Marxloh als in München-Grünwald. Und das ist ein Gerechtigkeitsthema, wir müssen das diskutieren. Und wir müssen außerdem diskutieren, ob es Friktionen zwischen kulturellen Sphären gibt, hier bei uns und in den Ländern, aus denen die Mehrzahl der Migranten kommen. Das berührt so sensible und schwierige Themen wie die Integrierbarkeit in religiöser Hinsicht, jedenfalls. Die Integrierbarkeit von sehr vielen Menschen, die glauben, dass das Wort Gottes über dem weltlichen Gesetz steht und die andere Vorstellungen haben von der Relation sozusagen religiöser Werte und staatlicher Gesetze. Alles das wird nicht leicht werden und wir müssen beginnen, die Diskussion unbefangener zu führen, als wir das bisher getan haben.
Professor Reinhard Merkel, der Rechtsphilosoph auf Hamburg, recht herzlichen Dank dorthin. Wo das Rettende wächst, die Suche nach der guten Nachricht, der Tag in HR2 Kultur.
Ein schmächtiger Mann in dunkelgrüner Uniform trat leise ins Zimmer und sah sich suchend um. Ich gratuliere, sagte der Arzt, Sie haben einen Sohn. Wie geht's ihm? Ausgezeichnet, und Ihrer Frau auch. Gut. Mit merkwürdig gezierten kleinen Schritten näherte sich der Vater dem Bett seiner Frau. Nun, Clara, sagte er, durch den Bart lächelnd, wie war's denn? Er beugte sich vor, um das Baby zu betrachten. Er beugte sich tiefer. Mit raschen, ruckartigen Bewegungen beugte er sich immer tiefer, bis sein Gesicht nur noch 10, 12 Zoll von dem Kinderköpfchen entfernt war. Die Frau lag daneben und sah mit flehendem Blick zu ihm auf. Aber, mein Gott, Clara, was ist lieber? Der ist ja noch schwächlicher als Otto. Der Arzt trat hastig ein paar Schritte vor. Dem Kind fehlt nichts, gar nichts. Mir brauchen Sie nichts vorzulügen, Herr Doktor, sagte er. Ich weiß Bescheid. Mit dem wird's wieder genau so gehen. Jetzt hören Sie mal zu, begann der Arzt. Ja, wissen Sie denn nicht, was mit den anderen passiert ist? Denken Sie nicht mehr an die anderen, Herr Hitler. Sie müssen zuversichtlich sein. Aber so klein und schwächlich? Mein lieber Herr, es handelt sich um ein Neugeborenes. Trotzdem. Die Mutter weinte. Heftiges Schluchzen schüttelte ihren Körper. Der Arzt trat zu dem Mann und legte ihm die Hand auf die Schulter. »Seien Sie gut zu ihr«, flüsterte er. »Bitte, es ist sehr wichtig.« Er schob ihn mit einem kräftigen Druck auf die Schulter unauffällig an das Bett heran. Der Mann zögerte. Der Arzt drückte stärker, gab ihm mit Fingern und Daumen nun zu verstehen, was er von ihm erwartete. Schließlich beugte sich der Mann widerstrebend über seine Frau und küsste sie leicht auf die Wange. »Schon gut, Clara«, sagte er. »Hör auf zu weinen. Ich habe so innig gebetet, dass er am Leben bleibt, Alois. Monatelang bin ich Tag für Tag in die Kirche gegangen und habe die heilige Jungfrau auf den Knien angefleht, dass sie mir dieses Kind am Leben erhält. Ja, Clara, ich weiß. 3 tote Kinder. Mehr kann ich nicht ertragen, verstehst du? Natürlich. Er muss leben, Alois. Er muss. Er muss. Oh Gott, hab Erbarmen mit ihm.«
So war das im Hause Hitler und das Kind gedieh prächtig. Aber war das auch eine gute Nachricht? Auszüge aus Genesis und Katastrophe von Roald Dahl waren das. Wo das Rettende wächst, die Suche nach der guten Nachricht, so haben wir den Tag in H2 Kultur heute überschrieben. Am Telefon jetzt Constanze Kurz, Informatikerin, Autorin und Sprecherin des Chaos Computer Clubs. Guten Tag.
Guten Tag.
Wir befinden uns in der sogenannten postfaktischen Gesellschaft. Das heißt, Fakten haben keinen Wert mehr. Es geht im Gegenteil um den emotionalen Transport von Stimmungen. In den USA sollen Hacker in den Wahlkampf eingegriffen haben. Auch bei uns mehren sich die gefälschten Nachrichten. Ist das das unaufhaltsame Ausblenden der Realität?
Ach, ich kann offen gestanden gar nicht erkennen, was zu der Panik über diese sogenannten Fake News wirklich führt. Gerade wenn man die Situation vergleicht, Deutschland und in den USA, dann stellt man doch sehr große Unterschiede fest. Und mit Verlaub, Desinformationskampagnen hat es zu allen Zeiten gegeben, mehr oder minder erfolgreich. Ich glaube, die wichtige Frage ist derzeit, wer führt denn diese Diskussion und warum wird sie so hysterisch geführt?
Sie findet zum großen Teil im Internet statt. Ist das eine Sache, die sich sozusagen selbst beweihräuchert, also selbstreferenziell, wenn im Internet über das diskutiert wird, was im Internet passiert?
Ja, in gewisser Weise. Sie schließt sich für mich an die ja schon etwas abgeflaute Diskussion um die sogenannte Lügenpresse und überhaupt um die Glaubwürdigkeit der Medien, um wem man noch trauen kann und was eigentlich wahr ist und was nicht. Und ich habe einen interessanten Effekt erst kürzlich bei den Anschlägen in Berlin beobachtet, nämlich dass es zu einer gewissen Sensibilität geführt hat, auch bei der Berichterstattung. Ich fand bemerkenswert bei den Anschlägen, wie viele Medien, sowohl private wie auch öffentlich-rechtliche, wie aber auch einfach die normalen Benutzer bei Social Media angefangen haben, darüber zu reflektieren, woher sie etwas wissen, was sie nicht wissen. Also ich glaube, diese Debatte hat auch die positive Seite, dass mehr darüber nachgedacht wird, was man liest und woher die Informationen kommen.
Also in früheren Zeiten, zumindest in diktatorischen Staaten, auch heute noch ist das so, dass man immer sehr, sehr genau prüfen musste und die Menschen das auch getan haben, wenn irgendwelche Nachrichten, auch offizielle Nachrichten verbreitet wurden und man versucht hat, in der DDR hieß das, zwischen den Zeilen zu lesen. Das heißt, so etwas sehen Sie jetzt als Effekt auch?
Naja, in gewisser Weise. Wir haben ja gerade so eine Art Jubiläum, in dem wir die 60 Jahre Spiegel nochmal auch medial debattieren. Da sieht man natürlich, dass solche Debatten auch wiederkommen. Ja, gerade gegenüber einer kritischen Presse. Das ist natürlich gerade ein Kennzeichen von Demokratien und Unterscheidung zu Autokratien oder Diktaturen. Und ich glaube, wir sind hier in Deutschland sehr viel besser aufgestellt als in anderen Ländern, denn unsere Presse ist sehr viel vielfältiger. Wir haben einen großen, relativ glaubwürdigen öffentlich-rechtlichen Sektor. Wir haben aber auch sehr unterschiedliche private Medien und glaube auch ein bisschen eine kritische Gegenöffentlichkeit aus dem Netz. Insofern ist diese ganze, die übertreibende Gefahr, dass wir sozusagen jetzt hier mit russischen Hackern zu rechnen hätten, die unsere öffentliche Meinung kippen, aus meiner Sicht vollkommen übertrieben.
Das heißt, wir sind nicht die USA, wo das mit den Medien nicht ganz so gut aufgestellt ist, vielleicht auch mit der Glaubwürdigkeit und auch mit dem Glauben, mit dem Willen, etwas zu glauben, was im Netz verbreitet wird, anders ist als in Deutschland. Wir sollten uns da locker machen im Wahljahr 2017.
Wir können auch mal auf die Zahlen blicken. Also was wird denn bei uns in Deutschland, also im deutschsprachigen Raum, sage ich es mal allgemein, was wird denn geteilt in den sogenannten sozialen Medien, also vor allen Dingen bei den kommerziellen Werbeplattformen? Und das sind doch im Wesentlichen die Inhalte der öffentlich-rechtlichen Medien und der großen Verlagshäuser nach wie vor. Und zwar mit großem Abstand. Insofern kann man, glaube ich, hier auch relativ gelassen darauf blicken, dass eine Plattform wie Breitbart, die ganz offensichtlich Falschnachrichten auch absichtlich verbreitet, hier in Deutschland sehr viel schwerer Fuß fassen wird. Natürlich würde ich mir auch große Gedanken machen, wenn plötzlich die Regierungspartei beschließt, dass man sozusagen den Herausgeber von Breitbart zum Medienchef macht. Aber wir hatten auch früher Diskussionen darum, sozusagen, wer die Pressearbeit der Regierung macht. Ich erinnere an die Diskussion, als Steffen Seibert zur Bundesregierung wechselte, angesehener Journalist. Also wir hatten solche Diskussionen auch früher. Und ich glaube, so anders wird es auch in diesem Wahlkampf nicht sein. Im Gegenteil, wir werden, glaube ich, sensibler sein, da wir diese Debatte gerade führen.
Constanze Kurz, Informatikerin, Autorin und Sprecherin des Chaos Computer Clubs. Danke für diesen gelassenen Ausblick.
Bitteschön.
Wo das Rettende wächst, die Suche nach der guten Nachricht. Das war der erste Tag in diesem Jahr, natürlich nicht der erste Tag des Jahres, aber der erste Tag eben Genau. Und der ist jetzt zu Ende. Morgen ist ein neuer Tag und dann hören wir uns wieder. Tschüss, bis dahin, sagt Florian Schwinn.